Jetzt kommen wir zu prophetischen Dingen und zu prophetischen Aussagen. Die ersten Dinge, die wir jetzt sehen werden, werden wir sagen, aha, alles schon gehabt, das kennen wir. Gehen wir immer davon, von diesem Gesichtspunkt aus, es war eine Prophetie für den Daniel. Für den Daniel war es Zukunft. Wir wissen, dass diese Dinge historisch, geschichtlich erfüllt sind. Und das ist das, was ich gesagt habe, das ist für mich ein Gottesbeweis. Dass nämlich Gott dem Daniel gesagt hat, das und das und das wird passieren. Wir wissen, es ist passiert und es ist deshalb passiert, weil Gott es in seinem Plan hat. Und daher ist das für mich ein so schlagender Gottesbeweis. Es gibt andere auch, aber das ist einer der Argumente, die man anführen kann. Kapitel 7. Kapitel 7 beginnt mit den Worten im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel. Das heißt also, wir waren jetzt ja schon in Kapitel 6. Wir machen jetzt einen Sprung zurück. Wir waren ja in Kapitel 6 schon bei Darius, bei dem Mederkönig, beziehungsweise bei dem persischen Königreich. Und jetzt sagt aber Daniel, während der Zeit noch des Königs Belsazar hatte ich einen Traum. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf. Bis jetzt waren es immer andere, die Träume gehabt haben. Der Nebukadnezar hat einen Traum gehabt, zweimal gehabt. Hier ist es jetzt Daniel selbst, der einen Traum hat und noch mehrere Träume oder Gesichte dann haben wird, wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden. Aber erinnern wir uns noch einmal zurück an dieses Traumbild des Nebukadnezars. Diese Figur, dieses Bild, das er gehabt hat, das aus Gold bestand, aus Silber, aus Kupfer und aus Eisen. Und von dem Daniel ihm dann gesagt hat, das bist du, das ist das Babylonische Reich. Das Babylonische Reich wird aber fallen und nach dem Babylonischen Reich wird ein anderes Reich kommen. Aber er konnte ihm noch nicht sagen, welches Reich das ist. Er konnte ihm nur sagen, aber am Ende aller dieser Reiche, die da sind, wird dann ein Stein kommen und alle anderen Völker zermalmen, wie es heißt, alle Regierungen zermalmen und dann wird Gottes Reich beginnen. Und Daniel hat jetzt einen anderen Traum, der mit diesem irgendwo zusammenhängt. Als Nebukadnezar diesen Traum hatte, war Daniel in etwa über 70 schon. Das heißt, inzwischen sind also viele Jahre vergangen und jetzt sieht er ein neues Bild. Kapitel 7, die Verse 2 bis 15. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes andere als das andere. Das erste war ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah ihm, die Flügel genommen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch und es wurden ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und was übrig blieb, zertrat er mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Und als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Also, vier Tiere. Ein Löwe mit Flügel wie Adler. Das zweite war gleich einem Bären. Das dritte glich einem Panther. Nach den drei Tieren sah Daniel ein viertes Tier und das war furchtbar und schrecklich anzuschauen und hatte 10 Hörner. Mit dem Traum kann er noch nicht viel anfangen. Nach diesem Traum sieht Daniel etwas anderes. Es heißt dann von Vers 9 an, und dann sah ich, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl, 1000 mal 1000 dienten ihm und 10000 mal 10000 standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf um den großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hatte kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich. An diesem zweiten Abschnitt, da können wir schon ziemlich sicher sagen, um wen es sich da handelt und was es sich da handelt. Da ist die Rede von dieser Beschreibung von Thron. Dann sitzt dort jemand auf diesem Thron. Sein Kleid ist weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie Wolle. Er wird bedient von Tausenden und Zehntausenden, die um ihn herumstehen. Und dann wurde ein Gericht gehalten und Bücher wurden aufgetan. Und um was handelt sich hier? Gott, Jesus, das jüngste Gericht. Das, was wir bei dem Standbild, wenn wir jetzt den Traum vom Nebukadnezar jetzt hernehmen, mit dem Stein unten haben. Das passt genau zu dem Stein dazu. Das heißt, die anderen vier Bilder, die anderen vier Tiere hier, symbolisieren dann ganz offensichtlich vier Reiche oder vier Epochen, die es in dieser Zeit zwischen dem goldenen Haupt, das ist also oben, das war das babylonische Reich, und der Wiederkunft Jesu, beziehungsweise dem jüngsten Tag, nennen wir das jetzt einmal diesen Begriff jüngster Tag, dazwischen liegen. Da liegen also mehrere Reiche mit den verschiedensten Auswirkungen von Hörner und was weiß ich was alles, auf die wir dann noch etwas näher eingehen werden. Aber zunächst einmal, es wurde Gericht gehalten und Bücher wurden aufgetan, und zwar Gericht über das kleine Horn. Das kleine Horn schwingt offensichtlich große Reden und zu seiner eigenen Verteidigung und zu anderen, doch es wurde zum Tod verurteilt, getötet und ins Feuer geworfen. Und mit der Macht der anderen Tiere war es ebenso, heißt es. Und dann kommt eben diese Person. Wenn wir also an das Traumbild von Nebukadnezar denken, kommt sofort eine Ähnlichkeit da. Ganz offensichtlich handelt es sich auch dabei um Weltreiche. Die Frage ist nur, welche Weltreiche sind es? Aber bevor wir das einmal ansprechen, ist, was ist der Unterschied zu Kapitel 2? Nun, in Kapitel 2 haben wir Metalle und hier haben wir plötzlich Tiere. Aber eines ist gleich, diese Weltreiche kommen und vergehen. Jesus hat seine Zeit, am Ende ist das Gericht. Und dieser andere, der die Herrschaft übernehmen wird, das ist dieser Menschensohn, ja, das ist Christus. Jesus hat ja selbst aus dem Buch Daniel diesen Begriff für sich auf sich genommen und gesagt, ich bin der Menschensohn, von dem Daniel spricht. In Vers 13 heißt es, es kam einer, und das heißt wörtlich, eigentlich heißt es wörtlich, da war ein Kommender. Jesus ist dieser Kommende. Daniel sieht also in seiner Vision, wie sich so dieser Bogen der Menschheit auf einen großen Augenblick den Gerichtstag zubewegt, um dann dort endgültig zu enden und um dem ewigen Reich Gottes unter der Herrschaft Christi Platz zu machen. Und das ist die zentrale Botschaft dieses 7. Kapitels. Bis zu Vers 14 geht der Traum des Daniel. Danach erwacht Daniel und ist entsetzt, Vers 15. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, heißt es in Vers 16, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Nun, er sagte ihm, wer auch immer das jetzt ist, der ihm das sagte, er sagte ihm genau das, was wir schon gesagt haben, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Warum hat es beim Nebukadnezar Metalle gegeben und jetzt sind es Tiere? Was ist der Unterschied? Nun, ich zitiere hier Hartmann, der sagt, die Teile des Traumbildes aus Daniel 2 stellen die äußere politische Geschichte der Weltmächte dar, während die Tiere in Daniel 7 den inneren Charakter dieser Weltmächte darstellen, anhand der Wesensart der einzelnen Bestien in den Weltmächten symbolisieren. Es ist also ein Unterschied. Das erste sind also nur die Teile, während mit den Tieren werden bestimmte Eigenschaften dieser Weltmächte ausgedrückt. Und jedes Tier hat ja einen bestimmten Charakter. Und sehr oft werden Tiere als Symbole für Mächte und Herrscher herangenommen. Nicht nur in der Antike, auch heute so. Nicht? In Staatswappen, in Insignien sind immer Tierbilder oft, oder sehr oft Tierbilder. Ob das ein Adler ist oder in der steirische Panther. Ne? Also Tiere symbolisieren bestimmt, haben bestimmte Charaktereigenschaften, die mit einer weltlichen Macht verglichen werden. Daniel sah also diese Tiere, er sah dann auch, wie dem Adler die Flügel genommen wurden und dann er sich von der aufhob, auf zwei Füße gestellt wurde. Also er sieht hier verschiedene Dinge, aber er weiß zunächst nicht, um was es hier wirklich geht. Aber wir können mal versuchen zumindest, weil wir ja aus der Geschichte schon wissen, um welche Reich es sich handeln könnte. Wir wissen also, dass dieses erste Reich mit dem goldenen Haupt das babylonische Reich ist. Und das zweite, der Bär, dem persischen Reich entspricht. Der Bär war immer ein Symbol für das persische Reich. Dieses persische Reich, das das babylonische Reich abschließt, persisch-medische Reich, müssen wir eigentlich sagen, unter König Darius oder dann unter dem Großkönig Cyrus. Wir dürfen also vorwegnehmen, dass der Bär dieses persisch-medische Reich symbolisiert. Die Deutung dieser drei Rippen, die hier stehen, mit den, zwischen den Zähnen im Vers 5, das geht ein bisschen auseinander, damit wollen wir uns jetzt nicht genauer beschäftigen. Das hat etwas mit den Nachfolgern dieses Königs zu tun. Der König hatte ja Söhne, der hatte ja verschiedene Nachkommen. Der Cyrus, der so 4 Söhne und der letzte von ihnen war ja der König Xerxes, der Große. Und damit, mit ihm, schloss ja auch dann das persische Reich wieder ab. Das persische Reich kam ja dann auch zu einem Ende. Und damit kommen wir zum nächsten Bild. Das nächste. Wer ist dieser Nächste, dieser Panther? Der Panther mit den 4 Flügeln und mit den 4 Köpfen. Das entspricht beim Nebukadnezar-Bild die Hüften und die Lenden aus Kupfer. Entspricht in etwa gleich. Das entspricht dem griechischen Reich. Das griechische Reich hat ja das persische Reich abgelöst. Der Panther ist ein sehr flinkes Tier. Und das griechische Reich war ein sehr flinkes Reich, kann man sagen. Der berühmteste Herrscher des griechischen Reiches war Alexander der Große, 33, 34. Xerxes hat immer wieder Einfälle in Griechenland gemacht, Raubüberfälle gemacht. Und irgendwann ist es den Griechen zu blöd geworden und Alexander ist dann gekommen und hat mit einem kleinen Heer dieses riesige persische Reich besiegt. Aber wir kommen im Kapitel 8 noch einmal auf das zurück. Was uns mehr interessiert, ist dieses vierte Tier. Dieses vierte Tier, dieses Ungeheuer. Jene Erscheinung, die Daniel so als eine, wie eine übergroße Maschine bezeichnet, mit menschenähnlichen Zügen. Große eiserne Zähne, mit denen es um sich fraß und zermalmte, Füße, mit denen es alles zertrampelte, und 10 Hörner, aus denen ein einziges Horn entsprang. Dieses Bild, dieses Traumbild entspricht wem jetzt, wenn wir wieder zum Nebukadnezar zurückgehen? Den Beinen, beziehungsweise dann den Füßen. Und die Frage ist, welches Reich könnte das wohl sein? Welches Reich hat das griechische Reich abgelöst? Wissen wir aus dem Geschichtsunterricht auch. Das römische Reich. Es wird uns hier zwar noch nicht gesagt in diesem Text, aber nur zu unserer eigenen Information. Wir wissen also jetzt bereits, was diese Tiere darstellen. Dieses Ungeheuer, dieses letzte, dieses um sich fressende Tier ist das römische Reich. Daniel sagt in Vers 19, da hätte ich gerne genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Die Erklärung ist zunächst sehr vage, doch zunächst erklärt der Engel, der dem Daniel hier diese Information gibt, in Vers 23, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche auf Erden. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Nun, das römische Reich hat ja Alexander abgelöst. Das heißt, Alexander der Große, der schaffte es zwar aus dem kleinen Griechenland ein riesiges Weltreich zu machen. Wir werden dann gleich eine Karte sehen, das bis nach Indien ging mit seinen Feldzügen. Es war ja gewaltig, bis nach Europa, bis nach Afrika. Nur, er starb sehr früh. 323, im Alter nur von 33 oder 34 Jahren, ist Alexander gestorben. Und damit ist auch sein riesiges Reich eigentlich schon wieder am Ende gewesen. Es ist zerbrochen. Da haben wir eine Gegenüberstellung dieser vier Reiche, die hier von diesen Tieren symbolisiert werden. Das erste war also das babylonische Reich in der Größe. Daneben hatten wir dann das persische Reich. Da sehen wir schon, dass das viel größer ist. Dann hatten wir hier das griechische Reich, Alexander. Und dann dieses riesige römische Reich, das also noch größer war als alle anderen vier. Dieses Reich übertraf also alle anderen. Es war unbestritten das größte aller Weltreiche in vorchristlicher Zeit. Es hat sich auch bis nach England, bis nach Skandinavien, Nordafrika, bis zur Donau, überall ist es gegangen. Und es zerfraß und zermalmte im wahrsten Sinne des Wortes alles. Wir wissen ja aus der Geschichte, welche furchtbare Rolle Rom und sein Kaiser nicht nur aus christlicher Sicht, sondern auch aus jüdischer Sicht gespielt hat. Was sie also mit Israel, mit dem kleinen Juda gemacht haben. Rom wurde damit zu einem Grundmodell auch für eine spätere antichristliche Weltregierung gesehen und mit ihrem Kaiserkult auch wieder so eine Vorahnung des noch kommenden Antichristus. Das sehen wir aus dem Neuen Testament sehr deutlich. Petrus, Paulus, die alle haben das ja in ihren Briefen immer wieder beschrieben und haben ja auch Schlimmes erfahren, was das Römische Reich anbetraf. Aber dann heißt es, nach ihnen aber wird ein anderer kommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird drei Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Sie werden in seiner Zeit gegeben, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm gehorchen. Vers 27. Und damit endet eigentlich diese große Schau des Daniels über den Bogen der Menschheitsgeschichte. Auch gut so, denn Vers 28, da heißt es, denn ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz entwichen, doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Das heißt, auch das Römische Reich hatte seine Zeit. Auch das Römische Reich kam zu einem Ende. Wir wissen aus der Geschichte, etwa ab dem 5. Jahrhundert nach Christus begann das große Römische Reich in kleinere Nachfolgestaaten zu zerfallen. Es begann eine neue Epoche. Die Epoche der 10 Hörner, von denen wir da gerade gehört haben. Vers 24, die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Also, aus dem Babylonischen Reich wurde das Persische Reich. Aus dem Persischen Reich wurde das Griechische Reich. Aus dem Griechischen Reich wurde das Römische Reich. Das Römische Reich zerfiel, 10 Hörner. Horn steht immer für eine Macht. 10 Hörner, die aus dem Römischen Reich entstehen oder entstanden sind. Welche 10 Mächte sind denn aus dem Römischen Reich entstanden? Die 10 sogenannten Nachfolgestaaten des Römischen Reiches. Wenn wir im Mittelalter sehen, dann haben wir dort 10 große Reiche, die in Europa herrschen. Da haben wir Frankreich, das Frankenreich. Da haben wir Spanien, also ein Weltreich. Spanien, das dann mit seinen Eroberungen bis nach Amerika, bis nach Südamerika gekommen ist. Portugal, Italien. Das Osmanische Reich, also die heutige Türkei, wesentlich größer als die heutige Türkei, das Osmanische Reich. England, das Russische Reich, der russische Bär, die Niederlande, die skandinavischen Länder mit Dänemark und die germanischen Länder, also Österreich, Deutschland, das germanische Kaiserreich. Wenn wir die zusammenzählen, dann kommen wir auf etwa 10 Reiche. Das heißt, das sind die Nachfolgestaaten des Römischen Reiches gewesen, die Daniel damals bereits in seiner Prophezeiung gesehen hat. Wir sehen also, was für einen gewaltigen Blick die Zukunft dieser Mann vor 2600 Jahren gehabt hat, wenn wir denken, dass diese Reiche ja, uns heute umgeben. Mehr oder weniger ähnlich hervor. Aber dann heißt es, ein Horn ist aus diesen 10 Hörnern entstanden. Bleiben wir zuerst einmal noch bei diesen 10. Die Machtverteilung ist ja heute irgendwo die EU, die natürlich inzwischen aus viel mehr Ländern besteht als nur 10. Aber im Großen und Ganzen kann man sie noch immer unter diese 10 einordnen. Es ist ja interessant, dass auch die Offenbarung 13, Vers 2, von so einem Tier spricht, von einem einzelnen Horn, das dann kommen wird. Offenbarung Kapitel 13, Vers 2. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie Bärentatzen und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron. Also hier haben wir ein Tier, das aus all diesen Figuren, die wir davor gelesen haben, sich zusammensetzt. Also ein einziges Horn. Die Frage ist, was ist dieses eine Horn? Was ist dieses eine? Aber wir kommen noch dazu. Vers 24b. Nach ihnen wird ein anderer aufkommen, der wird drei Könige stürzen. Drei Könige. Zu Daniels Zeiten hat es ja noch keine Demokratien und keine solche Staaten gegeben, keine gewählten Oberhäupter, da hat es nur Könige gegeben. Wenn Daniel also von Königen spricht, dann würden wir heute sagen, das kann auch durchaus ein Präsident sein oder ein Vorsitzender oder ein Bundeskanzler oder sonst irgendwas sein. Ja? Wer sind diese drei Könige, also Präsidenten oder Bundeskanzler, und wer ist der eine, der drei von den zehn anderen stürzen wird? Wenn also aus den zehn Staaten Europas drei herauskommen und einer wird die anderen zwei auffressen und der alleinige Herrscher sein. Wer wird das sein? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass aus diesen zehn Reichen irgendwann einmal drei Länder oder drei Personen, drei Herrscher sich hervortun werden, in welcher Form auch immer. Und einer von diesen dreien wird die anderen beiden stürzen. Und dann wird es nur mehr ein Horn sein. Aber jetzt sind wir mal so weit, dass wir sagen, das liegt für uns in die Zukunft. Wir wissen nicht, wann es sein wird, wir wissen nicht, wer es sein wird, aber das Wesentliche ist, wir wissen, dass es drei kommen werden und aus den dreien wird sich einer emportun und wird dieses eine letzte Horn sein. Das ist für uns wesentlich. Nicht das Wann, nicht das Wer, sondern wir wissen nur, so wird es ablaufen. Das ist das, was uns als Gläubige gegeben ist, worauf wir achten sollen. Aus den 10 Nachfolgestaaten des Römischen Reiches, 10 Hörner, werden sich 3 hervortun. Und aus diesen 3 wird einer sein, der dann letztlich versucht, die Weltregierung an sich zu reißen und damit zum Antichristen wird. Israel hat eine ganz andere Bedeutung, aber nicht mit dieser Weltregierung momentan. Wer beim Seminar dabei war, Jerusalem, dort haben wir das betont, dass Israel nach dieser Zeit eine ganz große Rolle spielen wird. Israel wird alle diese Staaten und auch dann mit diesem Antichristen in einer solchen Konfrontation kommen, bevor dann eben wirklich das Reich Gottes eintreten wird. Dort wird Israel dann erst ganz am Ende wieder in das Weltgeschehen eingreifen. Bis dorthin ist Israel sozusagen auf die Seite geschoben. Nicht nebensächlich, aber ist nicht direkt involviert in diese Geschichte, die sich in Europa abspielen wird, wenn wir uns auf Kapitel 7 vom Buch Daniel konzentrieren. Wir werden in Kapitel 8 dann noch einmal auf diese Person, auf dieses eine Horn zurückkommen, sodass wir die nächsten Verse jetzt einfach einmal so überspringen. Nur so viel. Mit dem Kommen dieses Antichristen geht die Geschichte der Welt der letzten entscheidenden Auseinandersetzung zwischen der Herrschaft dieser Welt und der ewigen Herrschaft Gottes unter seinem Sohn Jesus Christus entgegen. Mit diesem Kommen des Antichristen wird es so sein. Aber wie uns in diesem Kapitel schon wiederholt gesagt wird, wird auch diese Zeit ein Ende haben. Auch diese Zeit mit dem Antichristen wird ein Ende haben. Denn ihm werden nur eine Zeit, heißt es, und zwei Zeiten und eine halbe Zeit gegeben. Werden ihm nur eine Zeit und eine halbe Zeit und zwei Zeiten gegeben. Diese Zeitangaben, da kommen wir noch dazu. Das ist eine dieser geheimnisvollen Zahlen, die uns immer wieder in der Bibel begegnen, bis in die Offenbarung hinein. Wir kommen gleich noch dazu. Wobei auch wieder sagen müssen, mit äußerster Vorsicht und wieder keine Interpretation dazu, sondern einfach sich diese Zahl als Ja merken. Denn das ist ja das Wesentliche, was uns eigentlich dieser Text sagen will. Es geht nicht darum, dass wir genau wissen, wer das ist, wann das ist, sondern wir sollen nur diese, so quasi die Eckpunkte uns merken. Wenn das eintritt, dann wissen wir, das ist ein Zeichen dafür. Versteht ihr, was ich meine? Wenn sich diese drei Herrscher hervortun, wenn einer von diesen drei Herrschern versucht, die Gewalt an sich zu reißen, dann sollten bei uns die Glocken läuten und wir sagen, das wissen wir, um was es da geht. Das steht in der Bibel drin. Jetzt heißt es aufpassen. Jetzt heißt es vorsichtig sein. Nicht vorher schon spekulieren, wer könnte sein. Sondern erst wenn es so ist, dann können wir sagen, jetzt passen wir gut auf, machen wir die Augen auf. Gehen wir noch einmal zurück. Wir haben Babylon, wir haben Persien. Da haben wir in Kapitel 7 den Bär als Zeichen für Persien. Wir haben den Panther als Zeichen für Griechenland. Wir haben dieses schreckliche Tier als Zeichen für Rom. Und aus dem römischen, die römischen Nachfolgestaaten, das sind 10 Staaten, und die haben wir gerade aufgezählt, also dazu das Germanische Reich, also Deutsche Reich, Deutsches Kaiserreich, Deutsch-Österreichisches Reich, Spanien, Italien und so weiter, Russisches Reich auch, das sind diese 10 Pfeile da unten. Aus diesen 10 Nachfolgestaaten Roms kommt ein kleines Horn. Zuerst einmal 3 Hörner, die habe ich da nicht gezeichnet, und dann ein kleines Horn, und die führen zum Antichristen. Wir kommen gleich in Kapitel 8 noch einmal zu diesem gleichen Bild, denn dort wird es uns noch etwas näher dann erklären in Kapitel 8. Und jetzt wird noch einmal in Vers 25, wir sind noch in Kapitel 7, Vers 25, dieser eine noch einmal näher beschrieben, dieser eine König, der alle anderen 3 oder die 3 anderen von den 4 insgesamt stürzen wird. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten, und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede, aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen, doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Vers 25 schildert also diesen Antichristen, was der alles tun wird. Wir werden da auch noch dazu kommen. Er wird den Höchsten lästern, wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Also wir haben hier mit Verfolgung zu tun, Christenverfolgung. Nicht nur Christenverfolgung, denn die Heiligen, damit sind in der Bibel auch die Juden gemeint, die Israeliten gemeint. Also es wird sich nicht nur gegen die gläubigen Christen handeln, sondern es wird auch gegen die Juden sein, beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch mehr gegen sie. Er wird sich unterstehen, Festzeiten, Gesetze zu ändern. Also er wird abschaffen, er wird gewisse Festtage, Weihnachten oder Ostern oder was, er wird einfach alles ändern. Er wird Gesetze ändern, er wird Verbote erlassen. Da gehen wir wieder zurück zu dem, was Daniel gesehen hat unter Darius, beziehungsweise unter Nebukadnezar. Sie werden in seine Hand gegeben und jetzt wird eine Zeit genannt. Eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Die Bibel, wenn sie von Zeiten spricht, ist immer ein Jahr. Dann haben wir also 3,5 Jahre. Merken wir uns nur diese Zahl 3,5 Mal. Es ist eine dieser geheimnisvollen Zahlen, die uns noch einige Mal begegnen werden, vor allem also auch im nächsten Kapitel dann. Jetzt kommt Kapitel 8. Kapitel 8 ist eine Art Rückblende, sozusagen ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Kapitel 7. Kapitel 8 zeigt uns etwas genauer und detaillierter, was wir in Kapitel 7 so in einem großen Bild gesehen haben. So wie Filmemacher oder Romanschriftsteller in ihren Filmen oder Büchern verwenden so eine Rückblende, wo man also zurückschaut, wie mit einem Zoom-Objektiv nimmt man aus dem großen Bild ein Bild heraus und projiziert das und schaut das noch etwas genauer an. So müssen wir jetzt Kapitel 8 betrachten. So ist Kapitel 8. Wenn wir Kapitel 8 mit unserem Wissen aus dem 21. Jahrhundert lesen, dann werden wir es nicht so langweilig finden. Denn wenn wir es aus der Perspektive Daniels sehen, dann werden wir sehen, was es eigentlich bedeutet. Kapitel 8, Vers 1. 2 Jahre später, es war das 3. Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar, hatte Daniel wieder ein Gesicht, eine Vision, einen Traum, von dem er selbst in diesem Kapitel erzählt. Er spricht also jetzt selbst. Ich hatte ein Gesicht. Während des Gesichts war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai. Nun, das ist interessant, denn Belsazar, wissen wir, der war in Babylon. Und Daniel war in Babylon. Er war am Hof des Königs in Babylon. In seiner Vision war er in Susa. Susa ist weit weg von Babylon, 700 oder 800 Kilometer entfernt von Babylon. Und er war dort in dieser Stadt Susa. Diese Stadt Susa war zu seiner Zeit noch eine ganz kleine Stadt. Das war ein Dorf, das war nichts. Erst der Perserkönig Ahasveros oder Xerxes der Erste, der hat, das war ein Enkel des Großkönigs Kyros, der hat 50 Jahre später Susa zu seiner Hauptstadt erklärt, zu seinem Regierungssitz erklärt. Diese Stadt, er hat sie erst einmal ausbauen lassen und machte sie dann zu seiner Residenz. Wenn wir das Buch Esther lesen, das Buch Esther spielt in Susa, aber das war viel später. Also Esther lebte dort. Oder Nehemia war Mundschenk am Hof des Artaxerxes der Erste, und der hatte seine Residenz auch in dieser Stadt Susa. Aber das war um 450, also Jahre später, nachdem Daniel hier diese Vision hatte. Aber Daniel sah sich dort in dieser Stadt bereits. Er sah sich dort. Dann heißt es, er schildert uns, was er da jetzt für einen Traum hatte. Wieder geht es um Tiere. Vers 3. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Der hatte zwei hohe Hörner, doch eines höher als das andere, und das höhere war später hervorgewachsen. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden, und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Und indem ich darauf achtete, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah, und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Und ich sah, dass er nahe an den Widder herankam, und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können, sondern der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder von seiner Gewalt erretten. Und der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Das wurde sehr groß und nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Land hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was er tat, gelang ihm. Und ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein anderer Heilige sprach zu dem, der da redete: Wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom wüsteten Frevel und vom Heiligtum, das zu treten ist? Und er antwortete mir: Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und als ich Daniel dieses Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulai reden und sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, damit er es versteht. Und Gabriel trat nahe zu mir, ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merke auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an, richtete mich auf, sodass ich wieder stand. Wieder diese vier Tiere. Kapitel 8 ist ein Ausschnitt aus Kapitel 7. Deshalb dieser Vergleich auch mit Kapitel 7. Es geht im Grunde genommen wieder um das Gleiche. Es kommen wieder Tiere, und diese Tiere sind wieder Symbole für bestimmte Länder. Aber diesmal haben wir den großen Vorteil, dass der Engel Gabriel dem Daniel genau sagt, wer diese Tiere sind, welche Länder damit gemeint sind. Wenn wir nämlich weiterlesen, dann heißt es in Vers 19, und er sprach: Siehe, ich will dir kundtun, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. Also wir sind jetzt im Persischen Reich. Das Babylonische Reich ist schon Vergangenheit. Daniel ist ja im Persischen Reich. Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König des großen Imperiums Griechenland war Alexander. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem er zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die Frevler überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und verschlagener König. Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird ungeheures Unheil anrichten und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen. Und es wird ihm durch Betrug gelingen und er wird überheblich werden und unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten, aber er wird zerbrochen werden und ohne Zutun von Menschenhand. Dies Gesicht von den Abenden und Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr, aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Vers 27, und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank, danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König und ich wunderte mich über das Gesicht und niemand konnte es mir auslegen. Aber wir können es. Wir wissen jetzt, dass dieses persische Reich in Kapitel 7 der Bär ist, und in Kapitel 8 da wieder. Nach dem Persischen Reich kommt das Griechische Reich. Panther, Ziegenbock. Der erste König war Alexander. Aus dem Alexander kommen, so heißt es hier, vier weitere Hörner. Was war geschichtlich? Was daran ist geschichtlich? Der Ziegenbock oder Einhorn, wie es auch in manchen Übersetzungen heißt, ist also der Alexander. Das ist dieses große Horn. Und in Vers 22, wo es heißt, dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Nachdem Alexander starb, die vier Generäle des Alexander haben sich das griechische Reich aufgeteilt. Das ist historisch belegt. Das griechische Reich wurde in vier Teile aufgeteilt. Wir wissen genau, wie diese vier Generäle hießen. Das war der Ptolemäus, der Seleukus, der Lysimachus und der Kassander. Das waren diese vier Generäle. Doch dann kommt Vers 9. Und jetzt wird es doppelt interessant für uns. Es heißt nämlich in Vers 9, und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach Israel, dem herrlichen Land hin. Wer aber war dieses kleine Horn, das aus diesen vier herauskam? Wer ist dieses kleine Horn in der Geschichte? Nun, da hilft uns auch wieder die Geschichte. Wir wissen, dass aus diesen vier Nachfolgestaaten des griechischen Reiches ein Mann herausgekommen ist, der die anderen verdrängt hat. Und dieser Mann nannte sich Antiochus der Vierte Epiphanes. Antiochus der Vierte Epiphanes. Epiphanes heißt der Erschienene oder auch der Messias oder der Erleuchtete. Also verschiedene Begriffe gab es für diesen Antiochus der Vierte Epiphanes. Er übernahm 175 vor Christus von den vier anderen die Herrschaft über diese Reiche. Und er war eine schillernde Figur in der Geschichte. Wer etwas weiß über den Antiochus den Vierten, den Epiphanes, er war, würde man sagen, er war von der Einstellung her ein glühender Verehrer des Alexander. Und er wollte das große Alexanderreich noch einmal wiederherstellen. Er wollte dieses Imperium noch einmal wieder neu fördern. Und daher förderte er die griechischen Künste, das Theater, die Feste. Und er verbot alles, was nicht griechisch war. In Vers 10 heißt es, und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Herrn und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und was er tat, gelang ihm. Und das passt genau auf diesen Antiochus den Vierten hin. Die Prophezeiung erfüllte sich tatsächlich in dem Jahr 170 vor Christus, 168. Am 6. Dezember 167, dieses Datum weiß man ganz genau, weil das in den Annalien, den jüdischen Annalien vermerkt ist, da entweihte dieser Antiochus der Vierte den Tempel in Jerusalem. Und zwar indem er furchtbare Dinge tat. Er opferte eigenhändig im Tempel Schweine. Er zwang die jüdischen Priester, dieses Schweinefleisch zu essen. Er ließ den Sabbat abschaffen, er verbot bei Todesstrafe das Einhalten jüdischer Festtage und Speisevorschriften und wurde damit zu einem Sinnbild des Antichristen. In Kapitel 7 haben wir dieses kleine Horn gehabt, wo genau beschrieben wurde, was der alles tut. Kapitel 8 macht nichts anderes, indem er jetzt sagt, so eine Person, die in Kapitel 7 beschrieben ist, wird es in der Geschichte einmal als Vorläufer geben. Wir wissen, dass es ihn schon gegeben hat, diesen Antiochus. Der wird als ein Sinnbild dieses Antichristen gesehen, was der alles macht. Den Tempel verunreinigt, indem er Schweine hat schlachten lassen. Er hat noch viel grausliche Dinge gemacht. Er hat jüdische Frauen, die schwanger waren, aufschlitzen lassen. Also furchtbare Dinge hat er wirklich gemacht. In Vers 13 bis 14 heißt es, ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heilige sprach zu dem, der redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüsteten Frevel und vom Heiligtum, das zertreten wird? Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht. 2300 Abende und Morgen. 1150 Tage. 3,5 Jahre. Er prophezeit, dass diese Verunreinigung des Tempels genau so lange dauern wird. Vergesst nicht, das hat der Daniel gesehen und gehört, vor dem das alles passiert ist. Wir werden sagen, ist ja kein Wunder, ich meine, wir wissen, dass das so war. Tatsächlich war es so. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat? Es war so, dass es genau von dem Tag am 31. Jänner 163 vor Christus, da hat ein gewisser Judas Makkabäus, das war ein jüdischer Freiheitskämpfer, der hat gegen den Antiochus gekämpft und hat den Tempel wieder erobert, hat Jerusalem wieder freigekämpft und hat wieder damit begonnen, das tägliche Opfer einsetzen. Und wenn wir das nachrechnen von dem Tag an, wo der Antiochus begonnen hat, nämlich 6. Dezember 167 vor Christus, entweihte Antiochus IV. Den Tempel in Jerusalem. Am 31. Jänner 163 vor Christus betrat Judas Makkabäus den Tempel und setzte das Opfer wieder ein. 31. Jänner 163 vor Christus. Erstes Datum 6. Dezember 167 vor Christus. Zweites Datum 31. Jänner 163 vor Christus. Vom 6. Dezember sind es noch 25 Tage bis zum Ende des Jahres. Dann sind es 365 Tage im Jahr 166, 165, 164. Dann im Jahr 163 sind es 30 Tage. Und wenn man die zusammenzählt, kommt man auf 1150 Tage. Und nach 1150 Tagen, nach 3,5 Jahren, ist tatsächlich der Tempel wieder aufgebaut. Wir müssen im Neuen Testament nachschauen. In der Offenbarung, in Kapitel 13, Vers 5, da finden wir auch eine interessante Zahl. Und das ist immerhin in der Offenbarung Zukunft für uns. Kapitel 13, Vers 5. Dort heißt es wieder von diesem Tier, das wir da vorher schon gelesen haben, dieses Tier, das wie ein Panther und wie ein Bär und so weiter, Löwe aussieht. Und ihm wurde ein Maul gegeben, um große Dinge und Lästerungen auszusprechen. Und ihm wurde Macht gegeben, es 42 Monate lang so zu treiben. 42 Monate. Das sind wieder 3,5 Jahre. Also es ist schon irgendetwas Geheimnisvolles mit dieser Zahl. 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. In Kapitel 12 in der Offenbarung, Vers 6, da heißt es, und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Zuflucht hatte, der ihr von Gott bereitet war. Dort sollte sie versorgt werden, 1260 Tage lang. Offenbarung Kapitel 12, Vers 14. Und der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, um in die Wüste an ihren Zufluchtsort zu fliegen. Dort wurde sie fern von der Schlange versorgt für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Da haben wir wieder diese 3,5 Jahre. Hier geht es um die Gemeinde Jesu, die versorgt wird von anderen in dieser Endzeit, in dieser Verfolgungszeit. 3,5 Jahre. Irgendetwas hat es mit diesen 3,5 Jahren auf sich. Wieder, wir wissen nicht genau was. Aber es ist eine dieser Merkmale, die wir uns merken sollen. Kennzeichen der Endzeit hat irgendetwas mit 3,5 Jahren zu tun. Nicht spekulieren, wann die sein, wann die begonnen werden. Gerhard Mayer in seinem Kommentar schreibt zu Recht, eventuell sind diese Zahlen realer, als wir denken. Aber wir sollten es dabei lassen. Wir sollen mit Geschichte nicht spekulieren, wir sollen von der Geschichte lernen. denn Geschichte wiederholt sich. Und wenn sich Antiochus der Vierte in seiner Zeit für den erschienenen Gott hielt, wird es in unserer Zeit ein anderer sein, der sich dafür ausgibt. Der Antiochus, das was damals war, im Jahr 163 vor Christus, ist nichts anderes wie ein Spiegelbild des Antichristen, der irgendwann einmal kommen wird, der ähnliche Dinge tun wird, wie der Antiochus getan hat zu seiner Zeit. Was der Antiochus für seine Zeit war, hat sich über die Jahrhunderte wiederholt und es wird sich auch in unserer Zeit immer wiederholen. Jesus bezieht sich auf das Gräuelbild des Antiochus als ein Vorläufer dessen, wenn er in Matthäus 24, 15 sagt, wenn ihr nun sehen werdet, wie das Gräuelbild der Verwüstung an der heiligen Stätte steht, wovon der Prophet Daniel geredet hat. Und dann sagt er, wer das liest, merke auf. Jesus selbst hat sich auf diesen Antiochus, auf dieses Gräuelbild, was der dann in dem Tempel dort aufstellt und diese Verunreinigung, die er macht, bezogen und sagt, wenn das geschieht im Tempel, dann merkt auf. Und wer bei Jerusalem-Seminar dabei war, da haben wir gesagt, Jerusalem, der Tempel in Jerusalem wird eines Tages wieder aufgebaut sein. Und im Tempel wird es wieder Opfer geben. Und diese Opfer, da wird dann irgendjemand kommen und diesen neu erbauten Tempel wieder verunreinigen, wie es die Antiochus gemacht hat. Also die Geschichte wiederholt sich. Geschichte ist nicht eine einmalige Sache, sondern Geschichte ist etwas, was sich immer wiederholt. Und deshalb können wir Bilder aus der Geschichte nehmen und sagen, so wird es auch in der Endzeit wieder sein. Ja, das haben wir alle schon gehabt, da brauchen wir jetzt, will ich jetzt nicht mehr viel drüber reden. Möchte nur dazu bemerken, weil das so exakt alles hier drinnen steht, zahlenmäßig, von den Jahreszahlen her und die Historiker das tatsächlich so nachberechnen können, gibt es viele Zweifler, die sagen, naja, dieses Buch Daniel ist in Wirklichkeit gar nicht geschrieben worden von Daniel, sondern das ist erst viel später geschrieben worden. Man spricht von der sogenannten Prophetie, die sozusagen erst aus Anlass geschrieben wurde, die Anlassprophetie. Nun, das denke ich nicht, dass es so ist, sondern ich denke wirklich, dass er es wirklich so erlebt hat. Kapitel 9. Wenn wir Kapitel 9 haben, dann haben wir es wohl mit einer der merkwürdigsten und zugleich auch rätselhaftesten Abschnitte, zumindest in der zweiten Hälfte des Kapitels des Buches zu tun. Wie schon in den beiden Kapiteln davor ist es wieder Daniel, der erzählt, während Daniel die beiden letzten Gesichte während der Regierungszeit des letzten babylonischen Königs Belsazars gehabt hat, handelt dieses Kapitel jetzt in der Perserzeit, also in der Zeit des Darius. Kapitel 9, Vers 1, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde. In diesem ersten Jahr seines Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Wir wissen schon, dass im Jahr 539 vor Christus das babylonische Reich fiel. Und wenn Daniel sagt, dass er im ersten Jahr des König Darius war, dann muss es so um 538, 37 vor Christus sein. Das heißt, zwischen der letzten Offenbarung, die er gehabt hat, liegen wieder 11 Jahre. Belsazar wurde ja umgebracht und dann ist der Darius gekommen und nach 11 Jahren hat Daniel wieder einen Traum. Es sind jetzt fast 70 Jahre her, seitdem er aus seiner Heimatstadt, aus Jerusalem, verschleppt wurde. 70 Jahre hat er unzähligen Königen gedient am Hof und jetzt ist er ein alter Mann, weit über 80, näher an die 90. Und in Vers 2 heißt es, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hat. Trotz seines hohen Alters muss er noch sehr hell im Kopf gewesen sein. Und er hat Zeit gehabt, in den alten Schriften zu forschen. Und er liest, so schreibt er hier, den Propheten Jeremia. Jeremia hat ja in seiner in seinem Buch, in Kapitel 25, Vers 1, lange bevor die Israeliten nach Babylon verschleppt wurden, angekündigt, dass sie verschleppt werden. Es heißt dort in Jeremia 25, 1, ich lese es vor, dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Joachims, das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, vom 13. Jahr des Königs Josia bis auf diesen Tag und ich habe zu euch nun 23 Jahre lang immer gepredigt, aber ihr habt nicht hören wollen. Darum spricht der Herr Zebaoth, weil ihr meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dies Land und über seine Bewohner. Ankündigung also, Nebukadnezar wird Jerusalem überlaufen und wird Jerusalem einnehmen. Und dann heißt es, und sie sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Das hat Jeremia dem Volk Israel bereits vorausgesagt. Und in Jeremia 29,11 heißt es, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, also wieder zurückbringe nach Jerusalem. Und plötzlich kam dem Daniel, als er das las, dieses ganze Geschehen um die Wirrnisse vor nahe 70 Jahren, als er aus Jerusalem verschleppt wurde, wieder in Erinnerung. Er dachte wieder an seine Eltern wahrscheinlich und an die ersten Jahre als Fremder in diesem babylonischen Reich unter fremden Leuten. Und dann las er von diesen 70 Jahren. Und was tat Daniel? Jetzt setzte er sich wahrscheinlich hin und sagte, na, jetzt bin ich wirklich neugierig, was Gott jetzt machen wird, ja? Jetzt warte ich ab. Erinnert sich Gott noch daran, dass er gesagt hat, nach 70 Jahren wird er uns wiederholen? Jetzt bin ich wirklich gespannt. Nein, das tat er nicht. In Vers 3 heißt es, ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Und ich kann mir denken, er kniete sich wirklich wieder nieder vor seinem Fenster mit Blick hin nach Jerusalem. Wir haben es nicht gelesen, aber einmal ist er dieser Abschnitt, wo er, gerade wie er beim Darius, da hat er ja das Fenster aufgemacht und mit Blick nach Jerusalem gebetet. Die Frage ist, warum hat er gerade nach Jerusalem immer geschaut? Weil diese Hoffnung da war. Die Hoffnung war in ihm so lebendig. Ich komme wieder oder wir kommen wieder zurück nach Jerusalem. Und ich lasse mir diese Hoffnung nicht nehmen, dass eines Tages wir wieder dort sein werden. Das ist so das gelobte Land. Genauso wie wir auch unsere Hoffnung darauf setzen sollen. Wir werden eines Tages Christus Jesus wiedersehen. Wir werden eines Tages bei ihm sein. Das soll unsere Hoffnung sein, an der wir festhalten. Und das hat er auch getan. Und jetzt erinnert er sich daran. Und während all dieser Zeit trug er in sich diese Sehnsucht, wieder, dass das Volk Israel zurückkommt nach Jerusalem, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und obwohl er 70 Jahre hier schon gewohnt hat, er war nicht wirklich zu Hause. Sein Zuhause war noch immer Jerusalem. Ist für uns die Ewigkeit unser Zuhause oder sind wir hier zu Hause? Das ist eine wesentliche Frage. Je älter man wird, umso mehr trennt man sich von dem hier und umso mehr tendiert man schon in Richtung, ja, die ewige Heimat. Wenn man jung ist, wahrscheinlich ist man noch zu sehr da verwurzelt. Für Daniel war das wirkliche Zuhause Jerusalem. In Jerusalem würde der Tempel wieder stehen und der Tempel mit dem Allerheiligsten, das war die Gegenwart Gottes, Jahwe. Und jetzt wandte sich Daniel im Gebet an Gott und er begann mit einer tiefen, ehrfürchtigen, aber auch gleichzeitig vertrauensvollen Anrede. Vers 4 bis 5. Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Geboten halten. In einem Gebet sind die Gottesnamen nicht gleichgültig, die sind nicht nebensächlich. Wenn wir die Stellen aus dem vorigen Kapitel nach den Namen Gottes durchsuchen, dann haben wir gehört, Daniel hat immer gesprochen von Gott des Himmels oder Gott der Höchste, weil er mit Heiden gesprochen hat. Aber jetzt spricht er mit seinem Vater selbst, jetzt spricht er mit Gott selbst. Hier in dieser Stille, in dieser Zweisamkeit mit Gott, da spricht er den Namen Jahwe aus. Gott, mein Herr, ich, derjenige, der zu Mose gesagt hat, ich bin, der ich bin. Ich finde das so wunderbar, wie Daniel hier ganz vertraut zu ihm sagt. Der zweite Name, den Daniel auch verwendet, ist das Wort Elohim, von Luther oft nur übersetzt mit Gott. Aber es bedeutet eigentlich in der ursprünglichen Bedeutung der Gott, der schafft, der Gott, der etwas tut, Elohim. Und das Zweite, was auffällt, ist die Tatsache, dass Daniel nicht nur für sich selbst betet. Er betet nicht, dass Gott ihn zurück nach Jerusalem bringen möge, sondern er betet stellvertretend für sein ganzes Volk. Und er beginnt mit einem tiefen Bußgebet. Vers 5. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk redeten. Wie kann dieser Mann, der mit 17 Jahren verschleppt wurde, so reden? Er war es ja nicht, das waren ja seine Vorfahren. Und trotzdem identifiziert er sich mit ihnen und sagt, wir haben das getan, wir. Manchmal sollten wir uns vielleicht auch mit den Sünden unserer Vorfahren identifizieren. Ich meine, wir müssen das jetzt nicht übertreiben, aber wir tragen zwar nicht persönlich Schuld mit, aber wir tragen indirekt auch Schuld an dem, was unsere Vorfahren an dem jüdischen Volk getan hat. Das sollten wir niemals vergessen. Hier in Daniel wird uns das ganz klar gezeigt. Er identifiziert sich mit seinem ganzen Volk, obwohl er selbst seinen Großteil seines Lebens bis auf wenige Jahre in der Gefangenschaft dafür gebüßt hat. Wir müssen uns alle schämen, schreibt er in Vers 7, um unserer Missetat. Wir müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Mit Schämen dürfen wir nicht meinen, das ist so genieren oder rot werden oder verlegen sein. Nein, nein, es ist viel mehr. Es ist wirklich ein tiefes Bereuen von dem, was er oder was sie an Schande an Gottes Namen gebracht haben. Daniel sieht Gottes Strafe und Zorn als gerechtfertigt. Vers 9 bis 14, wir haben es verdient, wir hätten noch viel mehr verdient, aber bei dir, Herr, ist Barmherzigkeit. Vers 15 bis 18, und nun, Herr, unser Gott, um aller Willen, hier greift Daniel wirklich in das Herz Gottes hinein, wie ein Kind das Herz seines Vaters anrührt, wenn er seine Schuld eingesteht und um Vergebung bittet. Ach, Herr, höre, ach, Herr, sei gnädig, ach, Herr, merke auf, tue es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen benannt. Hartmann schreibt dazu, hier betet der Priester, der sich in die Gemeinde einschließt und mit ihr stellvertretend für sein Volk vor Gott eintritt. Finde ich wunderbar, wie er das ausdrückt. Genau, wie der Mose. Oder auch Paulus. Paulus sagt im Römerbrief über sein Volk, ich würde mich am liebsten für mein Volk hingeben, ich würde lieber in ewige Verdammnis gehen, wenn sie errettet werden könnten. Also dieses stellvertretende Opfer, ja, eigentlich ist das, was Christus ja auch getan hat. Und das ist nur ein Nachfolgen von dem. Die Frage ist, treten wir auch so für unsere Freunde und unsere Nachbarn, die Menschen in unserer Stadt ein, in unserem Land? Beten wir für unser Land? Beten wir für Österreich? Natürlich ist Evangelisation und die Verkündigung der frohen Botschaft wichtig, aber es gibt noch was Wichtigeres, noch etwas genauso Wichtiges. Dieses prophetische Eintreten, so würde ich es nennen, für unser Volk, unsere Regierung, unsere Politiker. Wenn wir sagen, wir sind ja eigentlich nicht verantwortlich für die Sünden, die unsere Vorfahren gemacht haben, Daniel war es auch nicht. Wenn es einen heiligeren Menschen, einen reineren Menschen gegeben hat, dann war es Daniel. Und dennoch stellt er sich wirklich in die Reihe seines eigenen Volkes hinein. Da könnte man noch sehr viel darüber sagen. Das Wunderbare an dem Gebet Daniels ist, dass Gott sein Gebet erhörte. Aus historischen Quellen wissen wir ja, dass im darauffolgenden Jahr schon, nämlich im Jahr 538 vor Christus, der Perserkönig Kyros ein Edikt erließ, das den Juden erlaubte, nach Jerusalem zurückzukehren und die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Und hier schließt ja dann in der Folge das Buch Esra an, das Buch Nehemia an, aber das wäre wieder ein anderes Seminar. Daniels Gebet wird allerdings plötzlich auf eine sehr eindrucksvolle Weise unterbrochen. Er kommt nicht einmal dazu, Amen zu sagen, kommt mir vor. In Vers 20 bis 23, da heißt es, als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israels Sünde bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht schon gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Es muss schon etwas Besonderes sein, wenn man mitten im Gebet, wenn plötzlich ein Engel vor einem steht. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun. Denn du bist von Gott geliebt, so merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Haben wir aufgepasst, auf was es hier heißt? Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Mit anderen Worten, in dem Augenblick, wo unsere Gebete Gott erreichen, da setzt sich etwas in Bewegung. Da hat sich etwas in Bewegung gesetzt. Und ehe wir jetzt weiterlesen, zwei Dinge. Was nämlich jetzt folgt, das sind eine der schwierigsten Stellen überhaupt in der ganzen Bibel. Jede Auslegung und Berechnung ist wirklich mit absoluter Vorsicht zu begegnen. Und ich behaupte nicht, dass es tatsächlich so diese Berechnung stimmt, obwohl es interessanterweise aufgeht. Wir haben im Seminar über Jerusalem auch schon einmal über diese 70 Jahrwochen gesprochen, wenn ihr euch noch daran erinnert, wie das ausgeht. Das Zweite ist, es ist Gottes Wort und Gottes Wort ist absolut so verlässlich. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, Gott weiß, was es bedeutet. Aber es ist ein Vergleich. Und was wir hier in den Versen 24 bis 27 in Kapitel 9 haben, das ist so etwas wie eine Eintragung im Terminkalender Gottes. Und wir stehen wie ein kleiner Bub da und schauen Gott in seinen Terminkalender hinein. Und er erlaubt es uns. Und wir sehen Zahlen und Uhrzeiten, aber wir verstehen sie nicht so wirklich. Aber wir werden es versuchen. Versuchen wir einmal, die Grundaussagen sozusagen als Grundpfeiler aus Gabriels Angaben festzulegen. Lesen wir mal diesen Abschnitt vor, von Vers 24 an. Also Vers 23, als du anfingst zu beten, erging dieses Wort, um es dir kundzutun, denn du bist von Gott geliebt, so merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen, um die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. So, und jetzt seid ihr sicher sehr schlau geworden aus dem Ganzen, was wir jetzt gelesen haben. Gehen wir es der Reihe nach mal durch. In eurem Skriptum habe ich euch eine Zusammenstellung gemacht. Übersicht der 70 Jahrwochen, Daniel 9, 24. Wenn ihr das einmal aufschlagt, das kann uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Gehen wir noch einmal langsam zurück. Vers 25, da heißt es, so wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort ausging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter kommt, sind es 7 Wochen. Zuerst einmal ist die Frage, was sind 7 Wochen? Das sind sogenannte Jahrwochen. Das heißt, eine Jahrwoche sind 7 Jahre. Also 7 Jahrwochen sind 49 Jahre. Immer wenn die Bibel von Jahrwochen spricht, ist damit eine 7-jährige Zeitspanne gemeint. 7 Jahrwochen sind 49 Jahrwochen. Dann heißt es, und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. 62 Jahrwochen, wenn man das mal 7 multipliziert, ergibt 434 Jahre. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. So, dann bleiben wir jetzt einmal stehen. Was ist damit gemeint? Das erste ist einmal, der erste Abschnitt umfasst 49 Jahre. Nach diesen 49 Jahren wird also ein Gesalbter kommen, steht da. Wir wissen nicht, wer dieser Gesalbte war. Wir wissen es nicht. Manche Ausleger vermuten, es könnte Esra sein. Andere meinen wieder, es könnte ein Hoherpriester Jeschua sein. Wir wissen es nicht. Deshalb steht da ein großes Fragezeichen. Wichtig ist, wenn wir ausgehen davon, dass der Tempelbau oder dass der Aufbau Jerusalems ungefähr um 450 beendet wurde, das ist ungefähr die Zeit um Nehemia, wenn wir von der Zeit 49 Jahre weiterrechnen, dann kommen wir zum Jahr 401. Wenn wir vom Jahr 401 434 Jahre weiterrechnen, dann überspringen wir schon Christi Geburt und kommen in das Jahr 33 nach Christus. Und das hilft uns schon etwas weiter. Denn wir wissen, dass 33 nach Christus mit sehr großer historischer Wahrscheinlichkeit Christus, Jesus, am Kreuz gestorben ist. Die gesamte Zahl, die 7 Jahrwochen, also die 49 Jahre und die 62 Jahrwochen geben zusammen, also diese 434 und 49 zusammen, das sind dann 483 Jahre und das ergibt genau das Jahr 33 nach Christus. Es ist eine unglaubliche Präzision in dieser Jahreszahl drin. Wobei ich gleich einschränke, es steht nicht hundertprozentig fest, dass Jerusalem wirklich im Jahr 450 fertig war. Da sind die Historiker sich auch nicht einig. Aber das ist auch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, mit welcher Präzision eigentlich doch hier und das gegeben wird. Aber das Interessante, das weiter Interessante ist, wenn wir 7 Jahrwochen und 62 zusammenzählen, wie viele Jahrwochen ergibt das? 69 Jahrwochen. Aber interessanterweise, im Vers 24 ist die Rede von 70 Jahrwochen. Das heißt, es fehlt also noch eine Jahrwoche. Wann ist diese eine Jahrwoche? Wann wird die sein? Und da sind wir wieder in der Zeit, von der wir reden. Diese eine Jahrwoche ist noch ausständig. Diese eine Jahrwoche, diese 7 Jahre, hat irgendetwas mit der Endzeit, mit der letzten Zeit zu tun. Das ist etwas, was noch ausständig ist, von dem wir noch nicht wissen, was da wirklich geschehen, wann das wirklich sein wird. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass in dieser Zeit, das wird uns ja hier gesagt, in Vers 27, er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Wer ist dieser Er? Nun, von dem haben wir ja gerade vorher geredet. Das ist dieser Antichrist, der wie der Antiochus, der Vierte, der Epiphanes, der Erschienene, den Tempel verunreinigt hat. In diesen letzten 7 Jahren wird in Jerusalem im Tempel etwas Furchtbares passieren. Und jetzt schaut einmal wieder ganz genau, da haben wir wieder so eine interessante Zahl. Eine Woche. Eine Woche sind 7 Jahre. Und das heißt hier, in der Mitte der Woche wird er die Schlachtopfer abrichten. Was ist die Mitte der Woche von 7 Jahren? Da haben wir wieder diese mysteriösen 3,5 Jahre. Interessant. Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber irgendwo spielt da etwas mit und wir sollen uns diese Zahlen merken. Denn vielleicht noch während unseres Lebens werden sie irgendwann uns klar werden. Dann wird uns, jetzt wissen wir es, im Buch Daniel, jetzt wissen wir es, was es mit diesen 3,5 Jahren auf sich hat. Ja, wir könnten noch viel darüber sagen. Ich habe noch eine Folie. Da habe ich versucht, das noch einmal zusammenzustellen. Wir sehen also wieder hier oben die erste Zeile bis 33 nach Christus. Gesalbter wird ausgerottet, Jesus wird gekreuzigt. Aber dann in der zweiten Zeile unten Beginn der Herrschaft des Antichristen, diese 3,5 Jahre bis in die Mitte. Da habe ich geschrieben, Entrückung der Gläubigen. Das wissen wir nicht. Mag ich sagen, um diese Zeit, wenn das passiert, werden die Gläubigen entrückt. Ich will es nicht behaupten, ich habe das von einem Buch übernommen. 3,5 Jahre bis zum jüngsten Gericht, also das sind diese 7 Jahre, das ist diese 70. Jahrwoche, von der hier das Buch Daniel spricht. Ja, was hat das alles zu sagen? Zum ersten Mal, dass wir bei Weitem nicht alles verstehen. Es sind nur so blitzlichtartige Momentaufnahmen von bestimmten historischen Ereignissen, die wir hier haben. Ich zitiere wieder Karl Hartenstein, den Schweizer Theologen. Zum Nachrechnen der göttlichen Arithmetik gehört die Vollendung der Geschichte. Diese geheimnisvollen Zahlenordnungen werden uns einmal aufgedeckt werden von der Ewigkeit her. Dann werden wir sehen, dass nicht nur in unserem kleinen Leben, sondern auch in der großen Geschichte der Menschheit Gott seine Ordnung, Zeit und Ende hat und es hinausführt auf seinen Tag. Eines können wir mit Bestimmtheit sagen, Gottes Terminkalender stimmt. Gottes Terminkalender stimmt. Der Ablauf der Geschichte liegt in Gottes Hand. Gott hat vom Anfang bis zum Ende der Geschichte alles wohl durchdacht und geplant und nichts dem Zufall überlassen. Und das ist das, was wir am Abschnitt finden, am Ende. Es ist beschlossen, heißt es in Vers 26 und 27. Es ist beschlossen, am Ende von Vers 26. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Ja, es werden harte Zeiten kommen. Genauso wie Paulus auch im Galaterbrief ja sagt, über das Kommen Jesu, über die Geburt Jesu, als aber die Zeit erfüllt war. Gott hat einen Terminkalender. Als die Zeit erfüllt war, als in seinem Terminkalender drin gestanden ist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sandte er seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt, damit er die, die unter dem Gesetz standen, erlöste und wir als Kinder angenommen würden. Angeblich, ich habe es nicht nachgezählt, 126 Mal in der Bibel finden wir diese Zusage, wenn die Zeit erfüllt ist. Und wenn wir dann in den nächsten Kapiteln von den Dingen hören, die in der Endzeit kommen werden, dann soll uns dieses Kapitel ermutigen, uns nicht zu fürchten, denn Gott hat in seinem Terminkalender auch ein Ende festgesetzt dafür.